Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Dumbo Reloaded, das fliegende Elefantenbaby mit den Riesenohren, kommt diese Woche neu in die Kinos. In einer Realversion von Tim Burton. Elmar Krekeler von der Tageszeitung Die Welt bleibt allerdings auf dem Teppich. Was da geschieht, ja, es gibt eine Liebesgeschichte, ja, es fliegt alles in die Luft, ja, es geht alles gut aus, ist so wenig überraschend, dass sich jeder entspannungssüchtige Vater von 6- bis 10-Jährigen so beruhigt in Morpheus' Arme zurücklehnen kann, wie alle Tierschützer dieser Welt. Denn der Elefant mit den überdimensionierten Löffeln wurde natürlich von Computern zusammengerechnet. Aber das könnte doch trotzdem ganz schön sein, wenn sich Hollywoods Oberfreak diesen Disney-Klassiker von 1941 vornimmt. Krekeler winkt nur müde ab. Niedlich, geheimnislos, gespensterfrei. Das ist tatsächlich das Gruseligste an diesem zum Unterhaltungsplacebo runtergeschmirgelten, burtonfreisten aller Burton-Filme. Ein anderer Hollywood-Star will sich nun zur Ruhe setzen. Ein Hauch von Abschied liegt über diesem Film. Robert Redford hat angekündigt, dass es sein letzter gewesen sein soll. Ausgerechnet dafür hat sich der 82-jährige Hollywood-Star mit »Ein Gauner und Gentleman« eine Geschichte ausgesucht, in der einer nicht aufhören kann. Aufhören, Banken auszurauben, schreibt Kai Müller im Berliner Tagesspiegel und ist hingerissen vom ewigen Sonnyboy Redford alias Forrest Tucker. Auch Susanne Wahabzadeh von der Süddeutschen Zeitung erliegt letztmalig dem Charme des Gentleman-Gangsters mit den blauen Augen, auch wenn sie betont, eine solche Geschichte kann nur in der Vergangenheit spielen, in der Zeit, als es noch keine Bankautomaten gab. Die Welt von heute ist viel zu aufgeräumt für einen Mann wie Forrest Tucker. Früher war also alles langsamer und auch die Sprache eindeutig eindeutiger oder wie Dankwart Guratsch in der Welt fragt, reden wir bald alle so, wie wir auf Facebook schreiben? In diesem Schluderdeutsch mit zahllosen Häkchen, 3 Ausrufezeichen oder 7 Fragezeichen hintereinander, um mit vielsagendem Punkt, Punkt, Punkt und der stillschweigenden Aufforderung an den Empfänger, sich den Rest selbst zu denken? Das Institut für deutsche Sprache in Mannheim hat seine 55. Jahrestagung dem Twitterdeutsch gewidmet. Die Erkenntnisse sind für den Weltautor allerdings verschwommen. Es wurde viel orakelt, wie vertrauenswürdig die neuen Medien seien, ob sie das Ausleben von Diskriminierung und Gewalt förderten und welche Folgen sie auf gesellschaftliche und politische Prozesse haben könnten. Offensichtlich gab es also mehr Fragen als Antworten. Umgekehrt versuchen es 4 Schriftsteller in der Taz, die sich dem folgenden Thema stellen: Welche Ansprüche stellen Rechtspopulismus, rechtes Denken und rechte Gewalt an Romane, Gedichte und Sachbücher? Sandra Gugitsch etwa stellt fest, im Schreiben können wir uns gegen dogmatische Ideologien stellen, Grenzen überschreiten, thematisch und ethisch ebenso Grenzen setzen im Namen der Menschenwürde, des Mitgefühls, der Vielfalt, so Gugitsch. Leider muss man feststellen, dass dies alles auch andersherum gilt, was die Sache ja so kompliziert macht. Manchmal kommt es sogar einfach nur auf die Sprache an, in der man sich bewegt, wie Nino Haratischvili in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt. Zum Beispiel könnte ich meiner Muttersprache, dem Georgischen, die schon per se lyrischer und viel umschreibender ist als das Deutsche, niemals das gleiche Pathos zumuten, denn es würde sofort ins Schwülstige abdriften. Unfassbar in vermutlich jeder Sprache ist die folgende Meldung aus der Taz. Für den 29. März war der erste nur von Astronautinnen bestrittene Außeneinsatz an der internationalen Raumstation ISS geplant. Dieser historisch große Schritt für die Menschheit musste nun aber verschoben werden, denn es gibt nicht genug passende Raumanzüge, schreibt Lynn Hirse. Beide Astronautinnen haben die gleiche Kleidergröße. Die NASA kann aber nur einen Anzug in Größe M bereitstellen. Tja, aber zum Mond fliegen können sie.